Hallo und herzlich willkommen zu Grünzeugs, dem Politik-Podcast aus Koblenz. Ich bin Leni.
Und ich bin Janina.
Hallo. Heute sind wir nicht alleine. Wir haben Luisa Schneider eingeladen. Hallo.
Hallo, schön, dass ich dabei sein darf. Danke.
So, du bist Klimaaktivistin und Autorin. Willst du dich gerade selber vorstellen?
Genau. Ich bin Luisa Schneider, tatsächlich hier auch unmittelbar aus der Nähe von Koblenz, aus der wunderschönen Eifel. Und bin eben Klimajournalistin, bin Autorin, Storytellerin auf Social Media, ob jetzt auf den Straßen, auf den Bühnen oder sonst wo, in welchen Ecken und Enden. Und durfte eben jetzt kürzlich ein Megaprojekt zusammen mit Greenpeace starten, wo wir einfach zu 5 verschiedenen Regionen unseres Planeten gereist sind. Orte, wo das Klima zu kippen droht, wo einfach die heftigsten Auswirkungen der Klimakrise bereits zu spüren sind. Und jetzt bin ich quasi mit der Show dafür auf Tour, wo wir einmal mit der Audienz dann quasi so einmal um den Planeten reisen, einmal zeigen, was passiert dort vor Ort, wie sind da die Klimaveränderungen und vor allem, was macht das mit den Gemeinschaften vor Ort und was machen die Gemeinschaften vor Ort, um sich eben zu schützen und quasi trotzdem zuversichtlich in die Zukunft zu gucken.
Ja, da reden wir gleich auch drüber, da freue ich mich schon. Aber wir fangen erstmal wie immer mit unserer Schnellfragerunde an. Erstens, wo willst du denn jetzt nach deiner Reise nochmal hin? Oder wo willst du hinreisen?
Oh mein Gott, wo will ich hinreisen? Das ist eine sehr gute Frage. Okay, ich glaube, ich bin jetzt ganz ehrlich. Ich glaube, ich würde am liebsten wieder nach Brasilien. Zum einen, weil dort mein Verlobter wohnt.
Guter Grund.
Sehr guter Grund. Weil ich mich einfach in das Land und natürlich in die Natur, in den Regenwald dort verliebt habe.
Alles klar. Kannst du denn den Klimaschutz in 3 Schlagworte fassen?
Klimaschutz ist Zuversicht, ist Hoffnung und ist Joy.
Sehr schön. Und würdest du dich eher als Frühaufsteherin oder als Nachteule bezeichnen?
Frühaufsteherin.
Okay.
Leider. Ich glaube, damit kommen viele Leute nicht parat, aber ja, ich bin's.
Und wenn du eine Superkraft hättest, welche wäre das?
Ich glaube, ich würde gerne fliegen. Ich glaube, das ist so, das würde mich einfach persönlich glücklich machen, würde zwar die Welt nicht bereichern, aber das wäre einfach ganz schön.
Manchmal kann man noch ein bisschen egoistisch sein. Aber jetzt kommen wir schon zur letzten Frage. Was ist dein Lieblingsgeruch?
Mein Lieblingsgeruch ist tatsächlich eigentlich im entweder Spätherbst oder beziehungsweise Frühherbst oder eben auch im Frühling, dann wenn eben etwas aufblüht oder etwas in sich zusammenfällt, der Geruch von der Natur, das finde ich total schön.
Also so ein bisschen Veränderung in der Luft.
Tatsächlich. Ja, kann man gut zusammenfassen darüber.
Alles klar. Ich würde sagen, dann steigen wir direkt ins Thema ein. Und du hattest ja eben schon genannt, ne, die Reise, das Buch, was du jetzt alles in den letzten Monaten, Jahren so gemacht hast. Aber wie kam es denn überhaupt dazu? Wie bist du zu Greenpeace gekommen und wie kam es zu dieser Reise?
Oh, okay. Also, da muss ich so ein bisschen, ich sag mal, ausholen und mal in die Vergangenheit mit euch reisen. Und zwar, sag ich mal, war ich schon immer irgendwie naturenthusiastisch, habe mich schon immer irgendwie naturverbunden gefühlt, habe aber nie wirklich die Klimakrise so auf dem Schirm gehabt, bis dann eben, ich sag mal, Fridays for Future auf die Straßen gegangen ist, wo ich mich eben zwangsläufig dann als Journalistin auch mit den Bewegungen auseinandergesetzt habe, habe mich dann in die Themenfelder eingelesen, habe dann das erste Mal von Kipppunkten erfahren und war so, wow, okay, also da sind so irreversible Veränderungen in unserem Klimasystem, die, wenn wir sie einmal überschreiten, einfach nicht rückgängig zu machen sind. Also da kommen wir halt einfach an Grenzen, die uns halt einfach als Menschen gefährden. Und da habe ich mich dann reingelesen und habe dann das erste Mal so diese Dramatik im Klima, in der Klimakrise dann verstanden. Und kurz darauf, dann ich sag mal 2021 im Juli, wir kommen ja hier aus Koblenz, unmittelbar neben uns ist eben das Ahrtal. Und damals im Juli 2021 sind nicht nur in diesen absolut unnormalen Fluten nicht nur unfassbar viele Häuser und Brücken mit sich gerissen worden, sondern auch so viele Menschenleben. Und das war dann eben mein persönlicher Weckruf, wo ich gesagt habe, okay, Klimakrise ist nicht irgendwo und irgendwann, sondern sie ist jetzt und hier. Und dann habe ich mich eben in der Pflicht gesehen, als Journalistin wirklich darüber zu informieren, zu berichten, wirklich quasi einen Hechtsprung zu machen, nicht nur vom Journalismus, sondern in den Klimajournalismus. Und dann eben auch wirklich auf Social Media zum Beispiel Teilthemen der Klimakrise zu erklären und irgendwie auch, ich sag mal, in so einem Art, mit ein bisschen Humor, mit ein bisschen Entertainment, so ein bisschen, ich sag mal, einer breiten Masse an Menschen einfach zur Verfügung zu stellen. Und damit bin ich dann teilweise manchmal viral gegangen. Und ne, man kennt es so, wenn ein Video einfach mal viral geht, dann sehen das plötzlich Millionen Menschen, unter anderem dann auch Greenpeace. Und die sind dann darüber auf mich aufmerksam geworden, dass ich eben so Aufklärungsarbeit hinsichtlich Klima mache. Und dann kamen sie eben wirklich 2022, ein Jahr später dann im Juli, auf mich zu und haben gesagt, pass mal auf, Luisa, wir haben hier dieses Projekt, ne? Wir wollen zu 5 verschiedenen Kipppunkten auf unserem Planeten reisen. Und da gibt es so ein Team, da gibt es den Naturfotografen Markus, da gibt es auch André und Nick. Und du wärst aber dann halt quasi eine junge weibliche Stimme, die das wahrscheinlich auch sehr gut dann einfach kommunizieren und vermitteln kann an eben eine junge Generation auch. Und dann wurde ich eben da mitgenommen als Journalistin und Moderatorin.
Ja, sehr schön. Und wie lange wart ihr insgesamt unterwegs? Und was ich mich gefragt habe, ob ihr zwischen den Reisen auch wieder hier zu Hause in Deutschland wart oder ob ihr quasi von Land zu Land weitergeflogen seid?
Wir, also zum einen, das hat insgesamt, würde ich sagen, so 6 bis 7 Monate gedauert, bis wir eben überall letztendlich waren und das ganze Projekt, zumindest die Produktionszeit vor Ort, dann eben abgeschlossen war. Und wir haben eben versucht, wirklich innerhalb dieser Reisen, ich sag mal, unsere Reisewege so kurz wie möglich zu halten und so effektiv wie möglich eben einfach, um, ne, ich sag mal, dann dennoch so nachhaltig wie möglich eben weiterzureisen und weiter zu kommen von Punkt zu Punkt. Und dann zum Beispiel waren wir letztendlich, wir waren in Brasilien, Senegal, Kanada, Grönland und Australien, einmal um quasi diese Kipppunkte, die wir vor Ort finden und die Ökosysteme quasi einmal global darzustellen. Und dann sind wir zum Beispiel von Brasilien sind wir dann einmal nochmal nach Hause und dann von Kanada sind wir direkt quasi nach Grönland hoch und weil das einfach eine kürzere Strecke ist und das dann irgendwie dumm gewesen wäre, würden wir noch mal nach Hause kommen und so weiter und so fort. Und genau, und dann haben wir eben unsere Reisewege immer so kurz wie möglich gehalten. Genau, und wir waren dann meistens so mindestens einen Monat einfach vor Ort, einfach um wirklich mit den Gemeinschaften vor Ort in Kontakt zu kommen, um die Lebensrealitäten wirklich zu verstehen. Weil wenn du da einfach mal 2 Tage irgendwo bist, dann glaube ich, kann man das nicht so richtig begreifen und vor allem nicht so richtig fühlen.
Wie habt ihr denn so die Gemeinschaften ausfindig gemacht? Also wie seid ihr dann in Kontakt getreten, haben gesagt, okay, das ist jetzt das Thema, worüber wir hier an diesem Ort sprechen wollen?
Wir waren zum Beispiel in Brasilien, waren wir, also wir hatten eigentlich vor Ort immer quasi einen Experten oder eine Expertin, die das Land kennt, die von dem Land selbst kommt und quasi dann die politische Struktur, die Menschen vor Ort kennt, die Sprache vor allem beherrscht. Das war teilweise wirklich gar nicht so easy, um echt zu sein. Und dann zum Beispiel hatten wir in Brasilien dann André de Lia vor Ort. André ist brasilianischer Filmemacher, aber eben auch Experte hinsichtlich zum Beispiel indigenen Völkern. Und er kann halt einfach die Sprache und setzt sich schon seit Jahrzehnten, um echt zu sein, halt politisch ein und für Klima- und Umweltschutz. Und er hat uns dann eben dort vor Ort zu den jeweiligen Gemeinschaften gebracht. Gerade zum Beispiel in Brasilien bei den Yanomami waren wir vor Ort, also bei einem indigenen Volk, die wirklich absolut Großes bewirken. Das ist total klasse. In Senegal zum Beispiel waren wir vor Ort mit Yero. Yero ist zum Beispiel ein Klimaaktivist von Fridays for Future Africa, also von Fridays for Future Senegal, was auch komplett crazy ist. Und ich habe ihn zum Beispiel dann ausfindig gemacht über Instagram.
Ja,
Ein
cool.
Hoch auf Social Media und habe ihn angeschrieben und meinte so, hey, also wir kommen dann und dann nach Afrika, hättest du da Zeit? Und auch Musa war dann zum Beispiel vor Ort, der auch aktiv quasi Menschenrechts- und Klimaaktivist, der sich auch einsetzt einfach für seine Gemeinschaft, für sein Zuhause, damit es zum Beispiel einfach nicht im Meer versinkt. Also das ist da wirklich ganz konkret, wogegen die Menschen dort angehen. Und so haben wir dann wirklich einfach über alle Ecken und Enden einfach immer verschiedene ExpertInnen vor Ort dann erhascht über Internet oder über Kontakte und uns immer da die jeweiligen Personen erfragt, genau.
Und was war dabei, also auf deiner Reise, also die größte Schwierigkeit oder was du am meisten an zu Hause vermisst hast? Gab es sowas?
Oh mein Gott, was hab ich an zu Hause vermisst? Also ich bin ganz ehrlich, manchmal habe ich einfach mein Bett vermisst. Und das sind dann halt wirklich so diese ganz kleinen, banalen Dinge, über die du dir nie einen Kopf machst, ne? So Dach über dem Kopf, Bett, auf dem du schläfst, genug Essen auf dem Teller. So, weil einfach teilweise waren wir da wirklich in Extremregionen. Wir waren zum Beispiel in Senegal und waren da an der Grenze zu Mauretanien, wo es einfach sau heiß war. Also wir reden hier von Temperaturen von knapp an die 50 Grad. Und das halt, ich sag mal, tagsüber auf jeden Fall. Aber nachts hat es auch nicht so krass abgekühlt. Heißt, einfach diesen gesunden Schlaf hatte ich nicht mehr. Ich hatte da die abgefahrensten Träume, weil du die ganze Zeit in so einem Halbwachzustand irgendwie dich bewegst und dein Körper gar nicht, ne, runterfährt und damit halt mal abkühlen kann. Und gleichzeitig haben wir da auch draußen teilweise in Ziegen geschlafen, bei den Gemeinschaften vor Ort, wo eben die Menschen ja selber dann einfach keine Räumlichkeiten zum Teil mehr zur Verfügung stellen konnten, so. Und da haben wir dann einfach draußen bei den Ziegen geschlafen und dann hast du dir dann schon irgendwann gedacht, Halleluja, okay, also so eine Matratze wäre jetzt irgendwie ganz, ganz fein. Ja, also teilweise einfach auch so, ich sag mal, für uns normales Essen, also so, ne, einfach mal ein Brötchen, ja, hat man halt einfach vor Ort dann nicht unbedingt, ne? Und das sind so krass banale Dinge, die aber dann wirklich dir nochmal deine Privilegien einfach so richtig heftig vor Augen geführt haben. Und vor allem eben sowas wie eine Klimaanlage, ne? Also ich rede hier dann irgendwie von Temperaturen von an die 50 Grad, aber hier könnte man sich das dann immer noch so vorstellen im Sinne von, ja, wenn es in Deutschland heiß wird, ja, dann fahren wir halt einfach die Klimaanlage auf, ne, und holen uns eine Eiscreme und was weiß ich. Und dort vor Ort hat man das einfach nicht. Also in Senegal haben halt über 70% der Menschen auf dem ländlichen Gebiet keinen Strom, keinen Zugang zur Energie. Und das auch, obwohl die Energie zur Verfügung stände, aber es wird halt einfach nicht verteilt. Und das heißt, sie haben keine Klimaanlagen. Das heißt, sie haben keine Räumlichkeiten, wo man sich einfach mal rein flüchten kann. Man ist da einfach dieser Hitze ausgesetzt. Und das hat mir auf jeden Fall noch mal ganz anders meine Privilegien vor Augen geführt. Das war schon krass.
War das dann vielleicht auch schwierig für dich, vor Ort erstmal damit umzugehen? Also wie, oder wie, ne, wenn das so überraschend hier vielleicht auch kommt, wie extrem die Situationen sind, selbst wenn man sich ja mit dem Thema beschäftigt und darauf vorbereitet hat. Aber ich glaube, in dieser Realität dann zu stecken, ist ja nochmal was ganz anderes. Und wie bist du dann vor Ort damit umgegangen? Also bist du da, warst du trotzdem dann in Ekstase, weil du gerade dieses Projekt hattest? Oder war das auch manchmal wirklich einfach schwierig, damit umzugehen?
Also, um ehrlich zu sein, es war ziemlich oft ziemlich schwierig. Ganz oft kamen halt auch Leute einfach auf mich zu und sagen so, ah, dann hattest du ja, ne, eine schöne Tour, eine schöne Reise, so. Und ich war so, also ganz so schön war es halt einfach oft nicht. Und wir haben ja keinen Urlaub gemacht, sondern wir waren da halt als Filmteam und sind extra in diese Extremregion, um halt diese Lebensrealitäten vor Ort dann sichtbar zu machen und vor allem die Stimmen von diesen Menschen da einzusammeln. Und da kamen wir halt wirklich schon oft an unsere Grenzen, gerade wenn es dann halt auch so Thema, Stichpunkt oder Stichwort Trinkwasser. Wir hatten oftmals einfach kein sauberes Trinkwasser vor Ort. Ganz oft hat es uns dann einfach flachgelegt, ne, weil wir einfach gesundheitliche Probleme hatten. Und dann plötzlich hattest du aber auch keinen Zugang zu medizinischen Infrastrukturen, ne, zu einem Krankenhaus, wo du einfach da mal schnell hin kannst und bekommst da das nächste Medikament verschrieben, sondern dann musstest du einfach ganz oft damit ausharren. Und dieses Ausharren, das war halt auch so ein Gefühl von, ach du Scheiße, so ich bin hier irgendwie gerade so ein bisschen verloren, so, aber das haben die Menschen ja einfach jeden Tag, ne? Und wir sind da einfach ultra privilegiert und können einfach wieder zurück, ne, nach Deutschland, so. Und dann, also wir hatten da wirklich auch so extrem Situationen, wo wir dann auch zum Beispiel wieder hier in Senegal auch in einem Geflüchtetenlager waren, also in einem Lager von Menschen, die aber auf einer Art Klimaflucht waren, die an den Küsten Senegals alles verloren hatten, weil dort nicht nur das Wasser extrem ansteigt, sich aber die Menschen vor allem nicht schützen können vor zum einen dem Wasser und die Extreme, die dann durch das Wasser kommen, also Sturmfluten zum Beispiel. Und dann haben diese Menschen 2017 und 2018 zwei extrem heftige Sturmfluten gehabt und haben seitdem alles verloren. Also wir waren dann an diesen Küstenregionen unterwegs und dort sind einfach Häuser zusammengeklappt, Schulen sind zerstört von dieser Wucht der Wellen. Und wir haben uns dann eben angeschaut, wo gehen denn diese Menschen dann hin, die hier alles verloren haben und aus finanziellen und materiellen Notlagen heraus einfach sich nicht eine Existenz wieder aufbauen können. Heißt, dann waren wir 20 Kilometer landeinwärts in einem geflüchteten Lager. Und ich glaube, das war halt so mit einer der heftigsten Erfahrungen, die ich gemacht habe, weil einfach diese Menschen dort jetzt schon seit 5 Jahren dort leben, erstmal keine Perspektive haben. Sie können ihrem Beruf nicht mehr nachgehen, weil sie eben 20 Kilometer landeinwärts leben und normalerweise eigentlich Fischer und Fischerinnen waren. Und dafür musst du halt an der Küste leben. So, die haben keine Autos da, wo man einfach mal, ne, die 20 Kilometer dann easy überbrücken kann. Also das sind einfach ganz andere Lebensrealitäten. Und zum Teil sind wir da dann wirklich in Tränen ausgebrochen und konnten es einfach nicht mehr zurückhalten. Und ich glaube, also am Anfang war ich dann so, scheiße, darf ich hier jetzt überhaupt weinen? Weil sind das dann nicht so, so white tears, ne? So, dass du halt merkst, Alter, wie leben andere Menschen und wie ungerecht ist das hier eigentlich gerade? Darf ich überhaupt dann hier meinen Schmerz zeigen, wenn die Menschen das jeden Tag so erfahren und so leben? Und dann kam eine Frau auf mich zu und hat tatsächlich dann Danke gesagt. So, danke für deine Tränen, danke für deine Empathie, danke, dass wir dir nicht egal sind. Und das, glaube ich, war nochmal, einfach so, da könnte ich jetzt schon wieder irgendwie heulen, wenn ich dran zurückdenke, weil es einfach so ein Moment war von, ja Mann, Alter, das hier ist so krass ungerecht. Diese Menschen sind halt hier in einem geflüchteten Lager wegen einer Krise, die sie nicht zu verantworten haben, bekommen hier das Schlimmste ab, wurden historisch ausgebeutet, haben deswegen keine materiellen und finanziellen Ressourcen, um sich ein Leben wieder aufzubauen. Und trotzdem sind die so stark und streicheln mir dann den Rücken und sagen so, ja, ist alles gut. Und dabei bin ich ja nur diejenige, die von außen drauf schaut und nicht in dieser Realität drinsteckt. So. Und ich glaube, das war dann einfach, also das waren verschiedene wirklich sehr heftige Momente. Ich könnte jetzt noch mehr auspacken, aber ich glaube, das waren so zwei, die mir jetzt so direkt wieder hochgeschossen sind in die Erinnerung.
Die anscheinend auch sehr prägend einfach geblieben sind, ne, im Nachhinein dann.
Enorm, enorm. So, ich habe halt wirklich auch alle Erlebnisse in meinem Buch dann aufgeschrieben, wie mich das eben als Mensch dann berührt hat, wie mich das persönlich mitgenommen hat, aber vor allem, was dann diese Emotionen, und ich glaube, das ist total wichtig, was diese Emotionen dann nachhaltig mit einem Menschen machen. Weil ich glaube, wenn man einmal verstanden hat, wie sich Ungerechtigkeit anfühlt, wie man einmal wirklich Mitgefühl gezeigt hat mit den Menschen auf unserem Planeten und sich dann halt diese Privilegien dir vor Ort dann plötzlich ganz, ganz nah waren, deine eigenen Privilegien, dann weiß man eben, wo man anzusetzen hat. Dann weiß man, welche Privilegien und Zugänge man teilen müsste hier als deutsche Person, sage ich jetzt mal. Dann weiß man auch, wie man einfach miteinander verbunden ist, auch wenn man vielleicht über tausende Kilometer entfernt lebt. Und diese Emotionen, glaube ich, die müssen wir uns immer wiederholen, ne? Weil ich glaube, ganz oft stumpft man einfach ab, wenn man sich gerade, ich sag mal, auch in der Politik, ne, einsetzt gegen verschiedene Ungleichheiten, Ungerechtigkeiten oder auch die Klimakrise. Da wird dann plötzlich über ein Thema gesprochen und man hat irgendwie keinen Bezug mehr dazu, weil es einfach schon so oft durchgekaut wurde. Aber dann halt nochmal zu spüren, was das wirklich bedeutet, das lässt sich nochmal ganz einfach ganz anders für ein Thema brennen. Und das schafft nochmal Menschlichkeit, ne? Dass wir nicht einfach über eine Grenze sprechen zum Beispiel oder über die Flüchtlingsperson, sondern dass das einfach ein fucking Mensch ist. So. Und das finde ich ganz wichtig.
Dann hast du deine Reise gemacht, um die verschiedenen Klimakipppunkte auf unserer Erde quasi zu erforschen und darüber zu berichten. Kannst du nochmal kurz erklären, was sind Klimakipppunkte? Kipppunkte und wie viele gibt es davon insgesamt?
Ich finde es so witzig, weil es ist schon ein Zungenbrecher. Ne?
Das ist ganz schlimm. Viel zu viele P's.
Tatsächlich haben mich auch letztens Leute gefragt, wie viele P's stecken denn in dem Wort Kipppunkte? Tatsächlich sind es 3 P's. So. Ah, es ist einfach so sperrig, aber umso wichtiger, dass wir eben drüber reden. Denn genau, wir haben insgesamt eigentlich 16 solcher Klimakipppunkte auf unserem Planeten. Wir waren jetzt spezifisch bei 5 von ihnen. Heißt, wir waren zum Beispiel beim brasilianischen Regenwald, wir waren beim westafrikanischen Monsun. Wir waren oben in Kanada bei den Permafrostböden, oben dann in Grönland beim grönländischen Eisschild, dem Eispanzer und unten dann in Australien bei den Korallenriffen. Und diese Kipppunkte, die haben halt so verschiedene Eigenschaften an sich. Zum einen sind sie einfach irreversibel, heißt, wenn es einfach zu heiß wird auf unserem Planeten, dann überschreiten wir verschiedene Punkte, die kann man dann nicht mehr umkehren, aber die haben das Potenzial, unser Leben hier in Deutschland, unser Leben in Koblenz komplett rapide auf den Kopf zu stellen, in eine Welt zu schlittern, die wir noch nie, die wir uns nicht hätten vorstellen können. Was genau sind Kipppunkte? Die kann man sich so ein bisschen eigentlich vorstellen wie so ein Wasserglas, sage ich mal. Und das Wasserglas, das steht normalerweise mittig und stabil auf dem Tisch. Das ist unser Klimasystem, wie es eigentlich sein sollte, einfach eigentlich ausbalanciert und stabil. Durch aber voranschreitende Treibhausgasemissionen in unserer Erdatmosphäre wird jetzt dieses Wasserglas plötzlich Stück für Stück ein bisschen mehr zur Tischkante geschoben, bis es irgendwann einfach zu heiß ist, also zu viele Emissionen sind in unserer Erdatmosphäre, sodass dieses Glas kippelt, es ist am Tischrand angekommen, es kippelt, es fällt, es zerbricht zu Boden, das Wasser ist ausgelaufen, es kann nicht zurück ins Glas, es ist also nicht umkehrbar. Und zum anderen hat es dann eben das Potenzial, dass dieses Wasserglas noch weitere anstößt. Ein bisschen sichtbarer bzw. ein bisschen konkreter wird es zum Beispiel anhand des brasilianischen Regenwaldes, eines dieser Wassergläser. Denn durch voranschreitende Treibhausgasemissionen wird es einfach immer heißer. Die Klimaerhitzung führt dazu, dass der Regenwald immer trockener, immer dürrer wird, immer leichter abbrennt. Wir haben halt enorme Waldrodungen einfach durch Menschen gemacht und durch Industrien gemacht. Und dann verliert der Regenwald irgendwann die Fähigkeit, sich selbst zu regenerieren. Das bedeutet, er würde sich irgendwann unwiderruflich in eine Art Savanne oder Wüste verwandeln. Und das wäre nicht rückgängig zu machen. Wir würden also einen riesigen CO2-Speicher verlieren. Die sogenannte grüne Lunge unseres Planeten wäre plötzlich eine Wüste. Und das würde natürlich auch dann hier das Weltklima wieder total verändern, ne? Weil es würde dann noch heißer werden. Heißt, Gletscher zum Beispiel schmelzen schneller ab. Das grönländische Eisschild, ein weiterer Kipppunkt, würde schneller abschmelzen. Durch das grönländische Eisschild kommt aber Schmelzwasser zum Beispiel in die atlantische Umweltzirkulation, was eine Meeresströmung ist, was hier für unser mildes Klima in Europa sorgt, könnte aber deswegen durch dieses Schmelzwasser bald einfach stoppen. Heißt, in Europa würde es tatsächlich nochmal zu einer Eiszeit kommen, so ein bisschen temperatursturzmäßig. Darauf weisen gerade Klimawissenschaftlerinnen immer und immer wieder hin, weil das eben so ein brenzliger Kipppunkt ist. Und dann sieht man eben, eigentlich ist es so wie ein Dominospiel. Kippt der Regenwald, kippen die Gletscher, kippt das Eis, kippen die Meeresströmungen, dann kippen aber auch unsere Korallenriffe, weil es denen auch einfach viel zu heiß wird, und die bleichen aus. Und so hängt wirklich alles zusammen, ne? Unser ganzes Klimasystem ist nicht irgendwie abgekoppelt. So in Brasilien ist da irgendwie ein Wald und der steht für sich selbst. Und hier in Deutschland haben wir auch unsere Wälder, die stehen für sich selbst. Nee, es ist alles miteinander verbunden, weil wir sind alle auf einem Planeten unter der ein und immer gleichen Atmosphäre. Und deswegen kippelt sich eben alles oder stößt sich alles gegenseitig an. Und mit diesem Projekt haben wir wirklich versucht, diese Zusammenhänge und Zugänge einfach wirklich sichtbar zu machen, dass wir eben, ne, also mit dem Klimasystem alle eins sind, aber auch als Menschen, als Weltgemeinschaft alle eins. Und das, was wir hier machen in Deutschland, den Beitrag, den wir hier leisten, dass das direkte Konsequenzen hat für die Menschen in Brasilien oder in Senegal oder eben oben bei den Inuit in Grönland.
Können wir das Ganze denn noch aufhalten? Also ist das überhaupt noch möglich? Und wenn ja, was können wir noch machen?
Also, das Ding ist, wir, und das ist eben die Dramatik der Klimakrise, ne? Also wir sind halt super nah dran, Kipppunkte zu überschreiten. Teilweise gehen WissenschaftlerInnen zum Beispiel davon aus, dass wir den Kipppunkt des Regenwaldes, des brasilianischen Regenwaldes bereits überschritten haben. Das bedeutet, er würde sich also immer weiter, ne, in eine Art Savanne verwandeln. Manche sind auch sehr besorgt um den Kipppunkt des grönländischen Eisschilds, dass wir das zum Beispiel sehr bald schon überschreiten und dass quasi die Eisschmelze dann nicht mehr aufzuhalten ist, sondern einfach immer und immer weiter abschmilzt. So, das Ding ist aber, dass ich sage, dass es nie zu spät ist. Also es ist wirklich absolut nie zu spät, sich für den Klimaschutz, sich für Menschenrechte einzusetzen. Egal wie viele Kipppunkte wir noch überschreiten werden oder überschritten haben, eigentlich ist es egal. So, weil das Ding ist, dass halt auch einfach viele Interessensgruppen, viele Personengruppen, gerade die zum Beispiel mit fossilen Konzernen verwoben sind, sagen, ja, also jetzt ist ja, guck mal, wir haben ja hier planetare Grenzen überschritten, wir haben Kipppunkte überschritten, jetzt ist ja auch egal, was wir machen, dann können wir ja noch weiter einfach hier unsere fossilen Energien in die Atmosphäre ballern so und gefährden einfach noch mehr Menschenleben und so weiter und so fort. Da sag ich, nein, Alter, ist nicht egal. So, wir haben jetzt die Möglichkeit, uns einzusetzen. Wir haben jetzt die Möglichkeit, Emissionen zu reduzieren. Nicht morgen, sondern heute. Und jedes zehnte Grad, jeder Bruchteil einer Emission eines Partikels ist wirklich verbunden mit Menschenleben. Wenn wir jetzt Emissionen einsparen, dann bedeutet das konkret, dass wir Menschenleben retten können. Und das ist nicht einfach irgendwie pathetisch und irgendwie total radikal dahergesagt, sondern es ist ganz konkret. Wir gucken jetzt gerade zum Beispiel nach Spanien, nach Valencia, wo gerade einfach wirklich absolut kranke Überschwemmungen und Fluten über die Straßen fließen und dort auch wieder einfach Häuser und Autos mitgerissen werden und natürlich dort auch wieder Menschenleben sterben. Genauso war es eben im Ahrtal, ne? Und diese Extremwetter, sie werden immer krasser. Und wenn wir wirklich einen Bruchteil dessen aufhalten können, dann bedeutet das konkret, dass wir Menschenleben retten und Menschenleben schützen können. Und ich bin wirklich davon überzeugt, dass es dafür niemals zu spät sein wird. Es wird niemals zu spät sein, sich einzusetzen. Es wird niemals zu spät sein, sich auch nur für ein bisschen, für eine etwas bessere Welt einzusetzen. Ob das jetzt im Großen oder im Kleinen ist, in seiner Nachbarschaft oder als Weltgemeinschaft. Ich glaube, wir können alle etwas machen und deswegen will ich das auf jeden Fall nochmal pointiert rausposaunen. Es wird nie zu spät sein, sich einzusetzen für Klima- und Menschenschutz.
Aber dann frage ich mich, ich weiß gar nicht, ob man das so beantworten kann, aber warum machen wir denn nicht alles, was wir tun können, um eben diese Kipppunkte aufzuhalten? Also du erklärst das so und es wirkt alles so logisch, aber es wirkt auch alles so schrecklich. Und warum macht denn dann so wenige Leute scheinbar irgendwie was?
Naja, also ich glaube, das hat halt, das hat sehr, sehr viele verschiedene Gründe. Ich glaube, das geht zum Beispiel, da gibt es eine politische Ebene, es gibt eine mediale Ebene, es gibt eine wirtschaftliche Ebene, es gibt aber auch eine psychologische Ebene und die könnten wir jetzt alle gemeinsam mit abklappern. Also ich sag mal die politische Ebene. Warum macht niemand etwas? Also das Ding ist, es geht ja einfach grundsätzlich einfach immer um Geld. Wie ist unser Geldsystem, wie ist der Profit gerade mit unserer fossilen Welt verbunden? So, und man muss einfach sagen, wie es ist, die absolut reichsten Konzerne und damit die reichsten Menschen unseres Planeten sind so reich geworden, entweder durch die Ausbeutung sehr vieler menschlichen Ressourcen, also einfach von Menschen, indem Löhne gedrückt werden, indem Arbeitsbedingungen einfach herabgesetzt werden, indem Überstunden geschoben werden, aber auch durch die Ausbeutung des Planeten, heißt ökologischen Ressourcen. Und das eben sehr viel dann im Sinne von Öl, Kohle, Gas, ne? Oder wenn wir nach Afrika schauen, dann sehen wir es auch ganz konkret, dann geht es um Uran, dann geht es um Lithium, dann geht es um Kobalt, dann geht es um diese ganzen Bodenschätze und Edelmetalle zum Teil, die eben ausgebeutet werden. Und klar, wir leben halt einfach im Kapitalismus und der Kapitalismus ist darauf basierend, dass, ne, immer mehr Profit erwirtschaftet wird, dass immer mehr Profit ansteigt, also das Bruttoinlandsprodukt quasi immer, ne, konstant nach oben schießt. Und das Problem ist einfach, dass das nicht vereinbar ist mit, ne, wir können nicht grenzenlos wirtschaften, wir können nicht grenzenlos irgendwie Ressourcen ausbeuten auf einem Planeten mit begrenzten Ressourcen. So, das ist einfach inkompatibel. Das ist ein bisschen so, ich vergleiche das immer mit dem Würfel, den man versucht, ins runde Loch zu drücken. Es passt einfach nicht. So, unser Wirtschaftssystem passt nicht mit unserem Planeten und mit der Physik unseres Planeten zusammen. So, und Das Problem ist aber, dass natürlich Industrien, die darauf basieren, die so reich geworden sind, weiterhin einfach Profit erwirtschaften wollen. Und deswegen werden natürlich dann politische Rahmenbedingungen geschaffen, um so lange wie möglich eben zum Beispiel noch mehr Profit zu machen mit, ne, fossilen Ressourcen, mit der Verbrennung von Öl, Gas und Kohle, mit aber auch anderen klimaschädlichen Industrien, ne? Ich gucke immer gerne mal auf Fast Fashion oder andere Überproduktionen, ne, wo man einfach sieht, oh mein Gott, da läuft so viel falsch und trotzdem passiert nichts. Trotzdem machen wir einfach immer weiter und Menschenleben hängen damit zusammen. Ich denke da immer an Rana Plaza zum Beispiel in Bangladesch, wo das dreistöckige Gebäude einfach, wo tausende Näher und Näherinnen drin gesessen haben, einfach kollabiert ist. Da sieht man ja, unter welchen schrecklichen Bedingungen die Menschen dort auch jeweils arbeiten müssen. Dann haben wir, ich sage mal, die politische Ebene ist natürlich direkt verbunden mit der wirtschaftlichen Ebene. Also solange, man will halt einfach wirklich versuchen, so lange wie möglich Profit zu erwirtschaften, heißt, die politischen Bedingungen werden daran angepasst, zum Teil eben über Interessensgruppen, über Personengruppen. Man muss eben sagen, auch in Deutschland, auch wenn wir in einer Demokratie leben, aber bei uns gibt es auch, ne, Lobbys, es gibt Korruption, muss man einfach sagen, wie es ist. Und da wird einfach viel ermöglicht, obwohl die Faktenlage klar ist. Dann haben wir aber natürlich auch so diese psychologische Ebene. Und die psychologische Ebene ist auch gekoppelt an Politik, Wirtschaft, die mediale Ebene. Denn zum Beispiel durch die Medien. Ich sag mal, wir haben zwar die öffentlich-rechtlichen Medien, die frei sind, im Sinne von, wir sind erstmal ja unabhängig. Uns werden keine Interessen quasi aufgezwungen, die wir dann als Agenda irgendwie produzieren müssen und aufs Titelbild bringen müssen, sondern wir sind erstmal unabhängig. Aber es gibt auch eben viele privatwirtschaftliche Medienhäuser, die natürlich eine bestimmte Agenda verfolgen, weil da jemand als CEO ganz oben sitzt und sagt, also pass mal auf, ich bekomme mein Geld da und dadurch und dann müssen wir das hier aufs Titelbild bringen, damit ich eben weiterhin gut wirtschaften kann. So, und dann wird zum Beispiel ein Wärmepumpengesetz oder ein Heizungsgesetz komplett auseinandergenommen, plötzlich auf der Titelseite von einem, ich sage jetzt mal nicht den Namen des Hauses, aber von einem gewissen Blatt. Ich glaube, man kann sich so ein bisschen vorstellen, so wo viel Populismus und Polemik einfach betrieben wird von verschiedenen Blättern. Und dann wird einfach viel Missinformation, Desinformation gestreut, damit wird eine Meinung gemacht, ne? Also das ist ja eigentlich das Ding von Medien. Man soll ja eigentlich der Zivilgesellschaft helfen, sich eine fundierte, normalerweise fundierte, gründliche Meinung zu bilden. Aber mit Desinformation funktioniert das halt einfach nicht. Und wir merken das ja jetzt immer mehr so. Der politische Diskurs, also ist ja komplett einfach aus dem Rahmen gesprengt. Dann heißt es plötzlich, what? Grüne würden irgendwie Katzen und Hunden, also welchen?
Das war das Neueste, Tollste, ja.
Also,
wir wollen Hunde abschaffen, ja.
Hunde abschaffen. So, und dann denke ich mir nur noch, okay, also wir kommen ja immer näher wirklich auch zu dem politischen Diskurs in Amerika, so they're eating the cats, they're eating the dogs, so, also wo sind wir angekommen, ne? Also es geht überhaupt nicht mehr um Fakten, sondern es geht nur noch um dieses Gefühl von etwas. So, ich habe das Gefühl, dass uns eine gewisse Partei will uns einfach viel verderben oder viel nehmen und deswegen habe ich da irgendwie, ja, habe ich irgendwie diese Verzichtsangst und will die nicht wählen. Ne? Es geht nicht mehr um Fakten, es geht um dieses Gefühl. Deswegen zum Beispiel macht ja Kamala Harris im Moment die ganze Zeit in Amerika so dieses, oh, that's so weird. Die sind ja so cringe, so die Konservativen, ne? So die Trumpissen und so. Das finde ich irgendwie total witzig, weil es wird, also, ne, faktisch, es geht nicht mehr um Fakten, es geht einfach um dieses Gefühl. Und dieses Gefühl ist ja dann auch auf dieser psychologischen Ebene, wenn sie dann von der medialen Ebene auf die Psychologie dann wieder herab überkommt quasi. Und dann hast du halt dieses Gefühl von, ja klar, also wenn ich mich jetzt fürs Klima einsetze, da muss ich ja total viel verzichten. Da habe ich ja diesen Verlust. Dann sage ich ja eigentlich nur noch Nein. Dann sage ich ja Nein zum Auto. Dann sage ich ja Nein zu Plastik. Und dann sage ich ja Nein zu Imbissbuden. So. Und dann denke ich mir nur so, what the fuck? So, nee, wir müssen uns davon komplett entkoppeln. Denn wir sagen letztendlich nicht Nein. Wir sagen Ja. Wir sagen Ja zu genug Trinkwasser in der Zukunft. Wir sagen Ja zu genug Essen in der Zukunft. Wir sagen Ja zu einem besseren Mobilitätssystem in der Zukunft. das dann zugänglich ist für alle Menschen und nicht nur für ein paar, die privilegiert genug sind, um sich zum Beispiel ein Auto zu leisten, um sich Benzin zu leisten, um sich aber auch einen Führerschein zu leisten. Wir sagen ja zu frischer Luft, wir sagen ja zu gesunden Böden, wir sagen ja zu unserer Gesundheit, nicht nur als Weltgemeinschaft, sondern als Klima. Also es ist halt alles miteinander verbunden und deswegen wird da eben, ich sag mal, auf verschiedensten Ebenen einfach viel Missgunst gesät und ich sag mal, werden da einfach verschiedene Agenden letztendlich gestreut, die dann natürlich immer weiter runter siegeln oder wie soll man sagen, durchsickern quasi, dann eben bis hin zu der psychologischen Ebene. Und ich wohne hier zum Beispiel gerade auf dem Dorf und habe eben die verrücktesten Gespräche hier, ne? Also so, dann heißt es eben auch hier, ja, Luisa, warum fährst du denn noch Auto? So, du bist doch Klima, du bist doch hier so ein Klimafuzzi, so. Und ich denke mir so, ja, aber ich meine, wie soll ich denn hier anders gerade von A nach B kommen? So, ich kann leider nicht mal gerade einen Tag lang nach Koblenz rüber paddeln mit meinem Fahrrad. Ich brauche mein fucking Auto, aber ich setze mich eben gleichzeitig dafür ein, dass ich das Auto nicht mehr brauchen werde in Zukunft, sondern wir ein viel besseres, eine viel bessere Mobilität haben für alle Menschen, die bezahlbar ist, die gut ist, die gesund ist, die gerecht ist. Und es ist einfach manchmal einfach so ein verschobener Diskurs und alles hängt miteinander zusammen. Also das ist meine sehr, sehr lange, sehr ausführliche Antwort auf eine relativ simple Frage letztendlich. Aber wenn man sich das eben anguckt, ist es doch recht kompliziert, ja.
Das heißt eigentlich, man kann Klimaschutz überhaupt nicht trennen von ArbeiterInnenschutz, von Demokratieschutz und von Schutz von Menschenrechten. Das ist alles ineinander verwoben und gehört zusammen.
Genau das, weil wir als Menschen haben uns viel zu lange abgekoppelt von der Natur, von unseren Ressourcen. Aber letztendlich ist es doch alles eins, wenn es den Böden gut geht, so. Also jetzt ganz konkret einfach wirklich Böden, also Erde, ne? Wenn es der Erde gut geht, wenn die Erde gesund ist, dann können wir ja auch gesunde Nahrungsmittel daraus wachsen lassen. Dann geht es ja uns auch gut. Dann haben wir ja eine Gesundheit, die wir pflegen und die wir schützen. So, und wenn wir Böden schützen, dann heißt das eben, dann dürfen wir keine krassen Pestizide da reinspritzen die ganze Zeit. Dann dürfen wir aber auch, also dann müssen wir halt viel ganz anders umgehen. Dann müssen wir auch Schadstoffe aus unserer Luft verhindern, die aber vor allem durch klimaschädliche Industrien rausgeballert werden, durch fossile Konzerne oder anderen Überproduktionsfirmen, ne? Eigentlich jedem verschmutzenden Körper des Planeten, ob das jetzt die Luftfahrtbranche ist, die Automobilbranche, so, wir müssen so viel verändern. Aber wir dürfen uns auf jeden Fall einfach nicht mehr abkoppeln von dem, worauf wir leben und wovon wir leben, sondern es ist halt alles miteinander verbunden. Deswegen ist einfach wirklich Klimaschutz generell, Demokratieschutz ist Menschenschutz.
Du beschreibst in deinem Buch, dass sich die Menschen an den einzelnen Kipppunkten, wo du warst, also natürlich unterscheiden sich die Lebenssituationen, aber es haben auch viele Gemeinsamkeiten, nämlich dass die Leute die Hoffnung nicht aufgegeben haben, weiterkämpfen und ja doch auch alle im Einklang quasi mit der Natur leben. Können wir denn, also wie können wir was von denen lernen und das in unserem Alltag vielleicht ein bisschen integrieren?
Ah, das finde ich total schön, dass du die Frage stellst, denn wir waren zum Beispiel im Regenwald in Brasilien bei den Yanomami. Und die Yanomami sind halt eines der größten noch verbliebenen indigenen Völker Brasiliens. Von denen gibt es noch ca. 30.000 Menschen. Und wir hatten das Privileg, bei einem Dorf von ihnen mal für ein paar Tage zu bleiben, für ich sage mal, so circa eine Woche. Und dort leben eben 200 Menschen unter einem Dach. Und das Schöne ist halt, ich sage gerade unter einem Dach, weil das Dach ist rund. Also es ist ein Runddorf, ne? Also alle Menschen leben da wirklich in einer Community, so unter einem einzelnen Dach. Da gibt es halt dann quasi verschiedene Departments so, wo dann einfach Menschen zusammenkommen und hier wird dann zum Beispiel unterrichtet, da wird geschlafen und so weiter und so fort. Aber alle Menschen unter einem Dach und das Dach ist eben rund. Und ich finde, das ist nochmal so symbolisch für deren, ich sag mal, Kosmologie, ne? Also wir haben hier eine Religion, manche von uns glauben an Allah, Jehova, Gott. Die Yanomami glauben an Omaha. Und Omaha ist kurz gefasst quasi die Göttin der Natur. Oder die Natur selbst, kann man fast eigentlich übersetzen. Und sie sagen, sie leben nach den Gesetzen, nach den Regeln von Omaha. Und letztendlich sind die Gesetze von Omaha unsere Klimawissenschaft. Heißt planetare Grenzen, Kreisläufe, die nicht durchbrochen werden dürfen oder auch Kipppunkte, die nicht überschritten werden dürfen. Und sie sagen eben, wir sehen ja in unsere Welt ist rund, unsere Kreisläufe und Ökosysteme sind alle in Kreisläufen aufgebaut, ob das unser Wasserkreislauf ist oder der Kreislauf von, ich sag mal ganz normal, Food Grow, ne? Von Nahrungsmitteln. Und wir sind doch Teil dessen. Wir sind doch in diesem Kreislauf mit drin. Und wir sind in dem Kreis, mit dem Kreis und ein Teil des Kreises selbst. Sie kennen zum Beispiel das Wort Umwelt nicht, sondern sagen Mitwelt. Und ich finde, das ist so symbolisch, weil zum Beispiel dort im Regenwald habe ich dann auch erfahren, ach so, krass, okay, ja, Kautschuk wird hier angebaut. Ach so, Kautschuk kommt aus der Rinde von einem Baum, wird also quasi, die Rinde wird aufgeritzt von einem Baum und da tropfelt dann eben Kautschuk tatsächlich direkt raus. Und wenn du das dann im Finger so ein bisschen mal so einen Tropfen auffängst und so ein bisschen rubbelst, dann wird da draus direkt so Gummi, ne? Also das, und ich meine, aus Kautschuk bestehen unsere Autoreifen. Und das war mir noch nie bewusst, dass unsere Autoreifen direkt aus einer Baumrinde kommen. So, ich habe mich einfach damit noch nie vorher befasst. Und da habe ich wieder gemerkt, boah, guck mal, wir sind so abgekoppelt. Wir haben keine Ahnung, wo unsere Ressourcen eigentlich herkommen, was wir hier eigentlich verbrauchen, wo kommt gerade irgendwie meine Kaffeetasse her, woher kommt mein Kaffee oder ne, woher kommen unsere Autoreifen. Wir haben die einfach so vor Ort und nehmen das so hin und wissen gar nicht, was dafür passiert ist oder was dafür auf dem Spiel steht auch, ne? Und dort war eben dann alles total konkret. Und das Krasseste, was ich einfach da mitnehmen durfte und mitnehmen konnte von den Yanomami, war eben so dieses Gefühl von, ja, wir sind doch Teil davon. So geht's der Erde nicht gut, geht's unserem Planeten beschissen, dann geht es weniger nur noch um die Natur und um irgendwelche Ökosysteme oder Bienchen und Blümchen, sondern dann geht es konkret um uns. Dann geht es um unsere Leben, um unsere Gesundheit. Dann geht es auch um unser Überleben in Zukunft. Und das haben die Yanomami tatsächlich, ohne dass sie, ne, so, die haben eigentlich keine Ressourcen in dem Sinne oder keine Klimawissenschaft, ne, wie wir sie kennen in unserer westlichen Gesellschaft, sondern sie haben die Regeln von Omaha, die über Jahrhunderttausende von Jahren immer weitergegeben wurden, von Generation zu Generation, mündlich über Gespräche, über dieses Wissen, dieses indigene Wissen, das ist wirklich so fundiert und so ganz anders, ich sag mal, geprägt und verwurzelt in unserer Welt, dass wir noch sehr, sehr viel auch von ihnen lernen können. Und vieles, was sie bereits wissen, das bekommen wir erst nach und nach raus über eben, ne, experimentelle, ich sag mal, Studien oder über verschiedene wissenschaftliche Berichte und so weiter und so fort und Experimente, die wir machen. Und sie wissen das schon seit Jahrhunderten von Jahren so, oh ja, da, guck mal, du musst dir einfach nur mal die Blätter angucken vom Regenwald, du musst nur mal hochgucken auf die Vögel und so weiter. Die sehen direkt, irgendwas stimmt hier nicht. Und sie konnten schon viel früher als wir verstehen, dass mit unserer Industrialisierung der Regenwald direkt halt, ich sag mal, zerstört wird und dann irgendwann kippelt und einem Kipppunkt immer näher kommt. Also dieses miteinander verbunden und nochmal zurückkommen zur Wurzel, wo kommen unsere Produkte her, was ist auf dem Weg der Lieferkette passiert, das finde ich super spannend und das habe ich auf jeden Fall mitgenommen von den Yanomami und von anderen Gemeinschaften vor Ort.
Wenn wir gerade so über Nachhaltigkeit ja auch sprechen und wo kommen die Sachen her, Ressourcenmanagement etc., schießt mir in den Kopf Greenwashing. Wenn wir jetzt an Unternehmen denken, die seit mehreren Jahren, ich sage jetzt wirklich mal, das Thema für sich entdeckt haben und ich sage es wirklich extra so, weil viele ja denken, ah ja, die ändern ihr Logo, das ist jetzt grün, deswegen sind die jetzt nachhaltig, die zeigen uns auf, wo ihre Ressourcen herkommen. Aber Greenwashing ist ja wirklich ein sehr problematischer Teil des Ganzen. Gefährlicher Teil. Kannst du vielleicht nochmal erklären, was überhaupt hinter Greenwashing steht und warum das so gefährlich ist?
Oh mein Gott. Also ich finde Greenwashing, ich habe es gerade schon gesagt, Greenwashing ist einfach wahnsinnig gefährlich. Und mich macht Greenwashing auch einfach so, um echt zu sein, einfach so sauer. Weil Wir setzen uns jetzt hier schon seit Jahrzehnten für eine bessere, gesündere, gerechtere Welt ein. Und mit Greenwashing wird uns halt was vorgespielt von einem Fortschritt, der aber letztendlich uns halt wie ein Dolchstoß in den Rücken gefahren wird. Also es ist einfach unfassbar. Und letztendlich Greenwashing, was ist Greenwashing? Greenwashing ist eigentlich, dass man sich im Namen selbst grün wäscht, obwohl man nicht grün ist. Ne? Also man gibt sich eben so diesen Nachhaltigkeitsstempel auf sein Geschäftsmodell und dabei ist man gar nicht nachhaltig. Und das sehen wir in verschiedensten Branchen und zum einen zum Beispiel auch viel in der fossilen Industrie. Ne? Also ich sage mal, das hat einen langen Ursprung tatsächlich. Ich gehe da immer gerne so ein auf zum Beispiel ExxonMobil. Und zwar hat ExxonMobil ganz oft eigentlich Lügen gestreut, ne? Also schon seit Jahrzehnten, seit den 70er Jahren oder noch früher weiß ExxonMobil selbst, dass eben ihre Branche potenziell den gesamten Planeten gefährdet, so. Und letztendlich einfach alles kaputt machen wird, so. Und dafür hatten sie selber in eigenen Reihen WissenschaftlerInnen angestellt und haben gesagt, ja, untersucht das mal. So, was passiert denn, wenn wir eben hier weiterhin Öl, Kohle, Gas und so weiter ausbeuten und dann eben verbrennen? Ja, und dann kam eben relativ schnell dann raus, ja, okay, die WissenschaftlerInnen haben herausgefunden, ja gut, also ist schon ziemlich, ne, ist gefährdend und vor allem gefährdet das erstmal die Menschen des globalen Südens am meisten, also ich sag mal im Raume Südamerika, Afrika, Südostasien. Und dann kommen die Probleme nach und nach auch vor allem hier im globalen Norden an. Und weil auch ExxonMobil eine Industrie ist, auch aus, ne, ich sag mal, Amerika und Kanada und so weiter, die verschiedene Branchen dort haben, hat man erstmal gesagt, ja gut, also wir haben jetzt keine Lust, jetzt direkt am Anfang wieder aufzuhören, also machen wir einfach weiter. Und dann wurden tatsächlich die Wissenschaftlerinnen wurden entlassen. Die durften nicht ihre Studien streuen, sondern man hat stattdessen ganz bewusst gesagt, ja, lass mal eine ganz große Desinformationskampagne ausrollen. Wir bringen da Millionen, Milliarden Gelder rein und sagen einfach erstmal, Klimawandel gibt's gar nicht. So. Und damit hat das Ganze angefangen. Erstmal, ach ja, Klimawandel gibt's nicht. Und dann irgendwann konnte man den Klimawandel so richtig gar nicht mehr leugnen. Da hieß es dann, ja gut, Klimawandel, ja, gibt's, aber das ist nicht menschengemacht, sondern das ist ja ein natürlicher Verlauf, ne? Also es gab schon immer Eiszeiten, es gab immer schon Heißzeiten, so. Und dann kam man in eine Phase von, ja gut, ist menschengemacht, aber wir sind ja als Industrie dafür da, quasi eine Brücke herzustellen zwischen fossilen Energien und dann hin zu den jetzt ja notwendigen Transformationen oder zu dem Wandel hin zu erneuerbaren Energien. Heißt, da war dann so eine dritte Phase von, ja, gibt's, ihr habt ja recht, aber wir sind Brückentechnologie und das braucht es ja noch. Also wir brauchen ja so ein bisschen Gas, wir brauchen ja immer noch so ein bisschen Kohle, ne? Und jetzt kommen wir halt eben von dieser Leugnungskampagne, also wo man erstmal gesagt hat, Klimawandel gibt's nicht oder Klimawandel ist gar nicht so krass, ist kein richtiges Problem und so, kommen wir jetzt aber zu einer Phase von, ja, Klimawandel gibt's, Klimawandel ist menschengemacht, Klimawandel ist auch durch uns gemacht, durch unsere fossilen Ressourcen, aber man kann es ja noch verzögern. Also wir kommen von Leugnung in die Phase der Verzögerung. Und da stecken wir gerade knietief drin und damit hat einfach Greenwashing sehr viel zu tun, weil auch diese Fassade von, ja, wir brauchen ja eigentlich noch fossile Energien, so ein paar Jahrzehnte, um irgendwie die Brücke herzustellen, das ist einfach faktisch komplett gelogen. Es ist einfach gelogen und das ist Greenwashing. So, diese Brückentechnologie ist Greenwashing. Es ist auch Greenwashing, wenn man von der Klimaautobahn spricht. Danke Friedrich Merz und die CDU, die diesen Begriff in die Welt gesetzt haben, aber es ist halt einfach fucking Greenwashing, weil es gibt keine klimafreundliche Autobahn, es gibt keine klimafreundlichen fossilen Brennstoffe, die weiterhin verbrannt werden, das gibt es einfach nicht, Punkt. So, und wenn man sich da aber dann trotzdem so diesen Nachhaltigkeitsstempel und diesen Notwendigkeitsstempel drauf klatscht, dann ist das einfach Greenwashing und das ist total gefährlich, denn es ist zum einen einfach Fake News, ne? Also viele Menschen sagen ja dann so, ja gut, also auch so von wegen, ja, wenn wir ja heute dann auf erneuerbare Energien umstellen, dann gehen ja bei uns die Lichter aus, so. Und man denkt sich nur so, Alter, excuse me, no. So, wir wollen einfach nur dieses Momentum jetzt mal nutzen, um halt umfangreich fossile Energien abzuschaffen, erneuerbare Energien auszubauen und eine gerechte Transformation, einen gerechten Wandel natürlich zu überbrücken, hin dazu, dass für alle genügend Energie und Strom zur Verfügung steht und natürlich nicht die Lichter ausfallen. Und grüne oder halt auch klimabewusste Menschen wollen einem nicht das Auto wegnehmen. Nein, wir wollen einfach eine viel bessere Mobilität aufbauen. So. Und es ist ja so, und das alles, also letztendlich kann man einfach Greenwashing damit übersetzen, ist einfach Lügen. Und wenn man lügt, dann verzögert man die jetzt so notwendige Transformation. Und wir wissen, dass halt mit jedem Tag, der vergeht und indem wir nicht genügend politisch umstrukturieren und erneuerbare Energien ausbauen, stehen einfach Menschenleben, stehen wir auf dem Spiel. So. Und deswegen ist es so gefährlich und deswegen macht es mich auch so gewaltig sauer.
Zu Recht, finde ich. Absolut zu Recht.
Ich glaube, wir könnten jetzt noch hier 3 Stunden weiterreden, aber so vielleicht als letzte abschließende Frage, was ist aktive Hoffnung? Die beschreibst du in deinem Buch sehr schön, finde ich, und ob du das mal kurz erklären kannst und wie wir es schaffen können, im Angesicht all dieser Katastrophen nicht die Hoffnung aufzugeben oder zu verlieren.
Also ich finde, aktive Hoffnung, ich glaube, viele Leute haben immer das Gefühl, ja, Hoffnung, so, das müsste ja, irgendwie müsste ich doch jetzt hoffnungsvoll sein, irgendwie müsste ich doch jetzt Hoffnung spüren. Aber Hoffnung, und jetzt zitiere ich, Hoffnung ist nicht etwas, was uns einfach zu Hause auf den Schoß fällt, sondern Hoffnung müssen wir uns erarbeiten. Hoffnung passiert, indem wir wirklich selber Hand anlegen, viel mehr als einen Fußabdruck zu hinterlassen. Hoffnung passiert einfach, indem wir wirklich hinaus in die Welt und hinein auf die Straßen alles dafür tun, um uns aus endlosen Konfliktschleifen zu befreien, aus Umweltzerstörung und aus der Macht von zum Beispiel fossilen Konzernen, indem wir wirklich uns gemeinsam unterhaken, solidarisch zusammenstehen und sagen, wir haben alle gemeinsam Bock auf eine so viel bessere Welt, auf eine gerechtere Welt, auf eine gesündere Welt von allen von uns oder für alle von uns. Und dafür muss man eben jetzt aufstehen, dafür muss man selber wirklich aktiv werden und aktiv seine eigene Hoffnung schaffen. Und vielmehr, finde ich auch, passiert eben Hoffnung dann dadurch, indem wir, wie gesagt, zusammenkommen. Weil ich bin feste davon überzeugt, dass wenn wir unsere Kraft und auch Macht in Gemeinschaft erkennen, dass dann ehrliche und wirklich gerechte Transformation, transformativer Wandel passieren kann und passieren wird.
Ich würde sagen, das ist das perfekte Schlusswort für diese Folge von Podcast. Dank dir.
Dankeschön.
Ja. Und wir sehen uns hoffentlich bald nochmal.
Genau, vielen Dank, dass du uns so tolle Einblicke gegeben hast in dein Buch, in die Reise. Und ja,
viel Spaß auf deiner Klimatour.
Genau.
Vielen Dank. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ich euch sehe. Ne? Also ich bin ja noch in, ich glaube, 18 verschiedenen Städten und jetzt auch nochmal eine Einladung aussprechen an alle, die vielleicht zuhören oder zuhören werden. Ich bin auf jeden Fall noch in 18 verschiedenen Städten. Die Show ist kostenlos. Da könnt ihr mit mir einmal also zu diesen verschiedenen Punkten reisen und einmal quasi die Welt kostenlos sehen.
Alles klar. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao.
Tschüss.